Also ich hau jetzt noch einen hinterher. Man könnte ihn überschreiben, sag mal, ins Machen kommen. Also fangt an zu machen.
Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campusmarke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Wie immer für euch am Mikrofon hier der Henrik aus München und der Günther aus Düsseldorf. Ich grüße dich, Günther.
Hallo, grüß Gott.
Heute widmen wir uns wieder einem neuen Thema. Und worum es genau geht, Günther, verrat uns.
Ja, also wir beschäftigen uns ja heute insgesamt so ein bisschen damit, wie Marken von Nutzern erlebt werden und wie man so Erlebniswelten schafft und wie man damit umgeht. Und das heißt, wir setzen also heute mal so unser Spotlight auf die Wahrnehmung von Marken. Und jetzt kann natürlich jeder von euch sagen, das machen die doch immer. Spotlight, die Wahrnehmung von Marken setzen. Ja, stimmt. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, was mit User Experience zu tun hat, um das also gleich mal richtig fachlich auszudrücken. Und wenn man es noch fachlicher ausdrückt, schreibt man nur UX hin, ne? Also, was hat es denn mit User Experience, mit UX so auf sich? Es geht im Prinzip immer darum, um Nutzererlebnisse oder um Nutzungserlebnisse. Und jetzt kann man, Henrik, sich da auch noch drum streiten. Ist es jetzt Nutzererlebnisse, sind es Nutzungserlebnisse? Da kann man aber auch mal wieder eine gute deutsche DIN-Norm sich angucken.
Hast du
Glaubt
bestimmt
es kaum.
recherchiert und gefunden?
Jawohl, die DIN-Norm 9241 Teil N sagt, korrekt ausgedrückt sind dies Benutzererlebnisse. So, jetzt wissen wir es. Wir reden später dann trotzdem von Nutzungserlebnissen und so weiter. Wir wissen ja, was wir meinen. Aber ich fand es schon ganz witzig.
Ja, um dem ganzen Thema so die Norm Steifigkeit, wenn ich es mal so sagen darf, zu nehmen. Ich habe mir neulich in Vorbereitung zu diesem Podcast ist mir eine Sache aufgefallen, um das mal einführend in das Thema noch zu erklären. Was ist denn so ein Nutzererlebnis? Jetzt klar, Corona, man ist auch einiges zu Hause. Da kann man mal Netflix schauen oder man kann auch mal die ARD-Mediathek bemühen. Da gibt es auch großartige Filme. Aber macht es mal und hinterher werdet ihr merken, es gibt unterschiedliche Nutzererlebnisse. Sei es darum, dass die eine Plattform sich genau merkt, wo man den letzten Film angehalten hat, die andere nicht. Sei es die andere, kann man ganz leicht so Favoriten sich anlegen und einen Video oder eine Serie herzen, also starren und die andere nicht. Also da gibt es schon wirklich, man kann in beiden Plattformen erfüllen, man kann Videos schauen, aber der Weg dazu, wie die Apps programmiert sind, das ist für mich ein schönes Beispiel, wie man eine User Experience sehr, sehr unterschiedlich machen kann.
Und was da auch interessant dabei ist, das Ergebnis ist ja bei beiden etwas gleiche. Es ist die Frage, wie man da hinkommt. Es ist die Frage, was man erlebt. Ne? Du kannst in beiden tolle Filme gucken. Und das on demand, wann immer du willst. Ne?
Richtig, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn das Ergebnis das gleiche ist, wird in Zukunft die User Experience noch viel mehr dazu führen, dass Marken die Nase vorne haben, die auf die User Experience positiv einzahlen.
Ja. Also das ganz sicher. Und deswegen haben wir uns auch heute dieses Thema mal vorgenommen. Damit wir das mal von zwei Seiten her beleuchten, haben wir heute auch zwei Interviewpartner. Und die eine Sichtweise zu diesem User Experience ist beeinflusst mehr von der Seite des medientheoretischen und wie kann man auch so nicht messbares messbar machen. Das ist ja, spielt ja bei dem Ganzen mit, so im qualitativen Bereich. Und die andere Sichtweise ist von der Praxis her. Wie kann man Schritt für Schritt eigentlich solche Erlebnisse, Nutzererlebnisse verfolgen? Was muss man da tun? Wie muss man da ansetzen? Wie muss man sich damit beschäftigen, was die Menschen bewegt, um dann auch zu entsprechenden Nutzererlebnissen zu kommen? Henrik, nun lass uns mal zu unseren beiden Experten kommen, die wir heute auf unseren virtuellen Campus eingeladen haben von Campus Marke. Es ist Regina Fries und Patrick Bolz. Also herzlich willkommen euch beiden.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ich denke, bevor wir da richtig einsteigen, ist es vielleicht am besten, wenn ihr selber ein bisschen was zu euch erzählt. Und wir fangen natürlich mal mit Regina an.
Ladies first, selbstverständlich.
Aber absolut.
Ja gut, vielen Dank. Ja, ich bin Regina Fries. Ich bin Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und unterrichte im Bereich Medientheorie, Medienkonzeption. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit konzeptionellen Fragen, Schwerpunkt so Narration und Spiel in interaktiven Medien und immer die Frage, was bei den Nutzern dabei passiert und wie wir konzeptionell so eine Umgebung gestalten können, damit sie dann irgendwie auch das erreicht, was man sich vorher ausgedacht hat. Das sind so die Schwerpunkte.
Danke sehr. Patrick, stellst du dich kurz vor?
Ja, gerne. Also vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich finde das ganz spannend, was ihr macht. Das ist eine schöne Podcast-Reihe. Mein Name ist Patrick Bolz. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Playframe in Berlin. Wir sind seit jetzt 20 Jahren plus eins, also 2000 gegründet, sind jetzt seit über 20 Jahren am Markt. Ich arbeite in den unterschiedlichsten strategischen Feldern, auch Marke, aber auch Innovationsentwicklung, generelle Strategieentwicklung und Organisationsentwicklung.
Ja, was wir da richtig spannend finden, dass wir zwei so Experten haben, die so ein bisschen aus einem unterschiedlichen Blickwinkel dieses Thema sehen. Es ist ja heute vielleicht ein etwas schwierigeres Thema, ne? Also es ist ein bisschen mehr theoretisch, aber wir wollen trotzdem gucken, was man da mitnimmt und für den täglichen Einsatz dann auch gebrauchen kann. Lass uns doch mal vielleicht, Regina, mit dir starten. Wir hatten uns schon mal mit dem Thema etwas beschäftigt, und zwar auf einem Campus Marke Forum. Wir machen ja immer so in regelmäßigen Abständen ein Campus Marke Forum zu einem bestimmten Thema. Und du hast dort auch schon aufgezeigt, wie so User Experience zusammenhängt mit Medienwahrnehmung und vor allen Dingen, und das war das Faszinierende dabei, wie man denn nicht Messbares messbar machen kann. Und uns würde eigentlich mal so interessieren, vielleicht als Einstieg, was hat es denn da so auf sich damit, dass man Erfahrungen nicht gleich als Erfahrungen sehen kann?
Ja, ich finde den Erfahrungsbegriff ja einen sehr, sehr schönen Begriff. Also könnte ich mich stundenlang mit beschäftigen oder euch auch wahrscheinlich stundenlang zutecken, das will ich jetzt nicht machen. Es ist natürlich ein sehr komplexer Begriff, weil Erfahrung kann ganz verschiedene Sachen sein. Es kann eine sehr körperliche Erfahrung sein oder was vorwiegend in meinem Kopf passiert. Es kann eben sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Also wenn ich jetzt, ich denke mal, jeder würde wahrscheinlich übereinstimmen, dass es was ganz anderes ist, ob ich jetzt irgendwie 7 Stunden auf einen sehr, sehr hohen Berg gegangen bin und dann bin ich da oben und mache dann diese Erfahrung, da oben zu sein, oder ob ich jetzt irgendwie eine total super neue Folge von Big Bang Theory oder so gucke und da eine Erfahrung mache. Ne? Die würde man wahrscheinlich auf keinen Fall gleichsetzen, diese beiden Erfahrungen. Und dann ist die Frage, was macht jetzt genau den Unterschied aus? Und für mich natürlich, was ist das Besondere an Erfahrungen, die ich in der Mediennutzung mache? Sind die gleich? Wie bedeutsam sind die? Haben die gleiche Bedeutung oder eine andere? Und wie kann ich das irgendwie auch erfragen oder beobachten und gucken, was passiert da beim Nutzer, wenn er das macht? Das ist das, was mich interessiert.
Ja, Wahrnehmung ist ja ganz unterschiedlich, ne? Also wie schön ist etwas oder wie gut ist was, das erlebt man ja ganz individuell in der eigenen Wahrnehmung. Was bedeutet das für so nicht messbares messbar machen?
Das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist dieses Individuelle. Das heißt, wir haben was, was wir angucken, eine tolle Blume. Ne, und wenn wir jetzt die Blume 30 Leuten zeigen und sagen, wie schön ist die Blume, dann würde jeder sagen, naja, ich finde sie so schön. Ne? Und dann ist die Frage, wie können wir jetzt dieses Schön messen? Ne? Also ist das jetzt, wie können wir da das erheben, dass wir sagen, okay, wenn wir das vergleichen, dann ist für den einen das schön und für den anderen das schön. Aber trotzdem gibt es vielleicht was, wo wir dann als Forscher auch sagen können, man kann doch auch irgendwie das messbar machen, indem man es vergleicht und dann sozusagen dem Werte zumisst. Ne? Und dann ist die Frage, meistens läuft es über Befragung, aber man kann es auch beobachten, ne, wie die Leute sich verhalten.
Also über qualitatives Research im Prinzip, ne? Dass man qualitativ erfasst, was passiert da.
Genau, das ist sozusagen bei all diesen Werten, sowas wie Schönheit, Involvierung, emotionale, komplexere Werte, ist es in der Regel notwendig, qualitativ nachzuforschen. Ne? Weil man muss es umfassender befragen, von mehreren Seiten beleuchten. Meistens ist es auch sinnvoll, mit den Leuten persönlich zu reden, also die mit reinzunehmen in die Forschung und nicht nur zu beobachten. weil diese etwas umfassenderen Erfahrungen kann man nicht einfach sozusagen mit einem Lineal abmessen. Ne?
Ja, so Stichwort messen oder auch vergleichen, würde mich jetzt mal interessieren, so aus deiner wissenschaftlichen Sicht, wie siehst du denn den Zusammenhang zwischen User Experience, was ja eben schon gefallen ist, und jetzt der Mediennutzung von Menschen, ein Stichwort, das auch schon gefallen ist, also quasi, wie macht ihr das?
Ja, da werde ich wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz, vielleicht hat Patrick da wahrscheinlich eine andere Meinung, muss man mal gucken. Für mich ist der Mediennutzungsprozess, ich komme aus der Medienkonzeption und das ist sozusagen eine relativ etwas größere Betrachtung von der Medien, also die Perspektive auf Mediennutzung. Ne, da kommt irgendwie sowas rein wie die Vorerfahrung des Nutzers, was weiß er schon, seine Persönlichkeit, die Situation, dann was macht er, also wie läuft der Prozess ab, ne? Also welche Aktivität macht er mental oder auch aktiv, ne? Wie entscheidet er sich in diesem Prozess, was nimmt er mit raus, wie verändert es seine Einstellungen vielleicht, ne? Transferprozesse auf sein reales Leben außerhalb der Mediennutzung. Und bei User Experience würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, das hängt stärker zusammen mit eigentlich einer Designorientierung. Ich habe ein Produkt, ein Medienprodukt, das hat bestimmte Gestaltungskomponenten und die lösen beim Nutzer eine Erfahrung aus, diese User Experience. Also wie findet er irgendwie den Fluss oder die Farben, Farbgestaltung oder das Wording, also sozusagen sehr, sehr wesentlich stärker am Medienprodukt und die Erfahrung dieser Gestaltungsmerkmale, während ich beim Nutzungsprozess das etwas umfassender sehen würde. Aber ich weiß nicht, ob Patrick mir da widersprechen würde und sagen, nein, das ist eigentlich das Gleiche. Experience ist das Gleiche wie das, was man mit rausnimmt.
Ja, Patrick, frag mal dich doch einmal direkt.
Widersprichst du, Patrick?
Nein, ich kann da der Regina ganz und gar nicht widersprechen. Ich würde nur sagen, also generell vielleicht mal einen Schritt zurückgegangen. Wir betrachten in unserer tagtäglichen Arbeit das Ganze natürlich immer aus dem wirtschaftlichen Kontext heraus, wenn wir versuchen, gute User Experience oder die Bedingungen für eine gute User Experience aufzubauen, dann ist dahinter meistens natürlich irgendein wirtschaftliches Interesse, weil ein Unternehmen sagt, wir haben einen neuen Service in die Welt gebracht oder wir haben eine Produktentwicklung im digitalen Raum vorangetrieben und die ist super für den Kunden. Er hat da große Vorteile von, können wir die bestmögliche User Experience irgendwie garantieren. So, wie kommt man da hin? Und genau die Frage wieder, wie misst man das? Wir nähern uns da eigentlich aus einem ähnlichen Bereich an und haben auch da eine große Überlappung zu dem, was Regina da gerade gesagt hat, aus dem Forschungsbereich, denn bei uns ist der Schlüssel quasi auch die qualitative Forschung. Also wir versuchen so nah wie möglich heranzurobben an den Nutzer, die Nutzerin, letztendlich dann die Kunden, Kundinnen, um zu gucken, wie sieht die Alltagswelt aus, wie sieht die Lebenswelt aus, wie sieht die Situation aus, was sind die Kontexte, ja, was ist möglichst der ganz konkrete Augenblick einer Interaktion mit einem Produkt, mit einem Service oder letztendlich mit einem anderen Angebot. Kann auch ein Shop sein, muss nicht immer unbedingt digitale Angebote sein. Aber unsere Forschung ist immer oder anders formuliert, am Anfang steht dieser Prozess des Verstehens und des Beobachtens und damit auch bei uns qualitativer Forschung. Ja.
Wenn ich dir da so zuhöre, dann würdest du dich als UX-Researcher bezeichnen? Letztendlich macht ihr das doch, was du gerade beschrieben hast.
Wir machen das, aber ich bin nicht der UX-Researcher. Da gibt es in meinem Unternehmen erheblich bessere Leute und auch draußen in unserem Netzwerk holen wir dafür die Professionisten heran. Wir haben da diverse Teams und konfigurieren die Teams tatsächlich auch je nach Branche, nach Auftraggeber, nach Aufgabenstellung immer wieder passend. Ja. Aber ich bin Unternehmensberater, aber mein Herz schlägt ganz klar für den Research. Denn es gibt da draußen immer noch, ich würde sagen, wir sind mitten in einer Transition von einem generellen kulturellen Verständnis bei den Unternehmen, wenn sie über Produkte denken und sprechen. Im 20. Jahrhundert war das relativ einfach. Da hattest du eine gute Idee zu einer Schrauben oder zu irgendwas anderem, hast das ingeniert und hast es mit viel Marketing letztendlich in den Markt gebracht, weil da draußen immer eine Nachfrage war. Heute sind die Märkte so dynamisch, der Wettbewerb so stark und das Kundenverhalten so schwankend, ja, gerade in den Kontexten von Digitalisierung, dass ich gar nicht mehr anders kann, als so nah wie möglich ran an den Kunden zu robben. Und das geht nur über Research.
Ne? Ja, also bei dem ganzen Thema geht es ja hauptsächlich um Nutzererlebnisse zu vermitteln. Ne? Und wie muss man sich denn das vorstellen? Welche Schritte muss man da gehen? Was, auch wenn Sie mal unsere Hörer siehst, was könnten die für sich in ihrer täglichen Arbeit für Schritte gehen, um sich diesen Nutzererlebnissen anzunähern?
Also es gibt da, ich würde es vielleicht sogar etwas anders noch formulieren. Ich glaube, man kann keine Nutzererlebnisse anbieten, sondern das entsteht immer in im Individuum selbst. Ich kann gute Bühnen bauen. Ich kann ideale Rahmenbedingungen bauen. Ja? Und das ist letztendlich das, was jeder, der in dem Feld unterwegs ist, versuchen sollte. Wir haben heute sehr taugliche Prozesse, die größtenteils eigentlich aus der Innovationsentwicklung kommen, aber ihren Weg in unterschiedliche Bereiche der Organisation mittlerweile finden, so auch ins Marketing, in den Vertrieb und in die Kommunikation. Agile Methoden, Design Thinking als Prozess, Lean Startup Model, das sind alles so Sachen, wo man heute versucht, unter möglichst effizienten Prozessketten eine Nutzerzentriertheit, eine Human-Centered Design Perspektive durchzuhalten, konsequent von vorne bis hinten. Das heißt, man denkt die gesamten Prozesse nicht mehr von innen nach außen. Wenn du dir heute viele Produkte und Services anguckst, kannst du ihnen direkt ablesen und auch erkennen, dass sie oftmals innere Strukturen von Unternehmen abbilden, ja. Aber und dabei.
Jetzt von außen nach innen, ne?
Ja, und dabei nicht an den, das, dabei ja. überhaupt nicht an die Bedürfnisse der Kunden gedacht haben und sich daran orientiert haben. Und das ist der große Paradigmenwechsel. Ne? Der Paradigmenwechsel ist wirklich, gute Bühnen für gute Markenerlebnisse entstehen, indem man von außen nach innen denkt.
Das ist ein sehr schönes Beispiel. Gute Bühnen für gute Marken. Ja. Bühnen für große Marken. Große Bühnen für große Marken.
Regina, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen näher auf dieses Thema Nutzererfahrung und Mediennutzung kommen. Und was mich da besonders interessiert, ist so dieses gegenseitige Beeinflussen von Nutzererfahrung und Mediennutzung und wie man das fassbar machen kann. Also so, dass für unsere Hörer da draußen das auch wirklich in die tägliche Praxis umsetzbar wird oder zumindest nah dabei, nah dran kommt.
Ja, klar, ich meine, das ist ein Prozess, der mich sehr stark interessiert, dieser Nutzungsprozess, ne? Und immer die Frage, wir haben auf der einen Seite das Medienangebot, ne? Der Nutzer, der was mit dem Medienangebot macht, sei es auch nur, dass er sich es anschaut. Und daraus ergibt sich dieser Nutzungsprozess. Und da gibt es in der Medienwissenschaft ist eigentlich eine Wissenschaft, die sich immer auf verschiedene Wissenschaften bezieht. Und die beiden großen sind dann immer die Psychologie und die Soziologie. Das heißt, wir versuchen sozusagen zu gucken, okay, was für Erlebnisdimensionen gibt es in diesem Nutzungsprozess? Welche individuellen Faktoren beim Nutzer, ne, Persönlichkeiten oder so, bringt er mit, die das beeinflussen, die man vielleicht auch wissen sollte, ne, ob wenn Patrick, das machen die ja sicher ganz viel, dann auch zu sagen, okay, welche Nutzertypen gibt es, welche Kunden haben wir, können wir die typologisieren, müssen wir wissen, wer die Zielgruppe ist und wie wir diese Zielgruppe ansprechen, was die für sozusagen Merkmale mit sich bringt, diese Zielgruppe. Oder die soziologischen Komponenten, eher zu sagen, so, okay, in welcher Situation kommt er denn überhaupt an dieses Medienangebot? Was macht das aus? Was bringt er? Schauen die Freunde mit, sind die Freunde wichtig, was die denken, ne? Oder will er sich damit positionieren irgendwie, ne? Will er auch irgendwie seinen Status zeigen, solche Sachen. Das heißt, diese Sachen muss man gucken, ob man die abfragen kann, wie man die beobachten kann. Und dafür braucht man eben diese eher dann auch qualitative Forschung, insbesondere wenn es um diese emotionalen Prozesse geht. Da kann ich jetzt stark auf den Nutzer gehen, kann sagen, okay, ich stelle Fragen zu seinem Subjekt, ne, also wie er ist, wie er denkt, was er mitbringt. Ich kann aber auch sagen, ich kann auch gucken, wie hat er das Medienangebot genutzt, ne, was war ihm wichtig, welche Sachen haben ihn sehr stark emotional erreicht, was hat er mit rausgenommen, woran kann er sich gut erinnern. Ich kann aber auch gucken, wie bindet er es ein in sein soziales Umfeld, ne, was erzählt er den anderen oder postet er oder so. Ne? Das sind so verschiedene Aspekte, wo ich mich dem annähern kann.
Ja, ja. Macht ihr eigentlich an der Hochschule solche methodische Untersuchungen? Kann man sich da an euch wenden? Oder hast du irgendwelche Tipps an, wenn man sich dann da wenden kann? Das kann man ja, können wir über unsere Shownotes dann auch weitertragen. Aber was würdest du da raten, wenn jetzt sagst, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist so schwer fassbar. Wie kann ich das packen?
Ja, gut. An der Hochschule machen wir natürlich, ich habe ja auch eine Forschungsgruppe, ne? Wir versuchen viel im Bereich VR, was ja auch ein sehr komplexer Prozess ist, ne? Wie gehen Leute in Virtual Reality, was machen die da? Das erforschen wir da oder dann machen wir natürlich auch genau solche Beobachtungen und Befragungen, aber wir sind natürlich kein Auftragsinstitut. Ne? Also ja, wir können ja nicht einfach sagen, okay, wir machen, wir können zwar auch.
Aber die Leute könnten sich an dich auch wenden und dann kannst du denen bestimmt irgendwann einen Tipp geben, wie man
natürlich
da weiterkommt. Ja, super. Okay, gut. Patrick, ja, das ist natürlich ein schönes Bild mit diesen Bühnenbauen für Marken. Große Bühnen für große Marken, kleine Bühnen für große Marken und kleine, große Bühnen für kleine Marken, wie auch immer. Ich finde es ein ganz toller Vergleich. Um solche Bühnen zu bauen, da muss man sicherlich systematisch vorgehen. Du weißt, das entspricht auch unserem Denken. Wir sind ja so mit dem Markengenomprozess, wir sind Systematiker und dass man nur dadurch zu entsprechenden Ergebnissen kommt. Ist das bei euch auch so?
Das ist absolut bei uns so. Also wir sind ja immer als Dienstleister stehen wir immer unter einer besonderen Vorgabe von Ressourcen, Zeit und Budget. Das heißt, wir können uns nur auf solide, robuste Prozesse verlassen, wenn wir solche Auftragsmandate annehmen. Und heute ist es doch erfreulicherweise so, dass die Frameworks, die da draußen sind, die Methoden, die Instrumente, genau das liefern. Sie sind super effizient, sie sind super wirksam. Eigentlich das, was man immer anstrebt. Und vieles von dem kommt heute aus der agilen Arbeit, kommt aus der Innovationsentwicklung. Begriffe wie Design Thinking zum Beispiel geistern da draußen rum. Oftmals ist das natürlich ja auch immer ein Fluch unserer Branche. Da werden viele, wie sagt man so salopp, viele Schweine durchs Dorf gejagt, ne? Aber das sind tatsächlich doch, wenn man sich damit länger und intensiver beschäftigt und das auch in der Projektarbeit anwendet, das sind sehr, sehr belastbare Prozesse, mit denen man sehr, sehr gute Resultate erzielt, auch in der Markenarbeit.
Ne? Ja, und jetzt diese Inhalte, sind die denn immer gleich oder welche sind denn die Inhalte von so einem Design Thinking Prozess? Welche wendet ihr da bei euren Mandanten an?
Also generell gucken wir immer, aus welcher Ecke und aus welcher Situation des Unternehmens, der Organisation kommt gerade die Herausforderung und wie wird sie formuliert. Und dann prüfen wir, mit welchem methodischen Ansatz wir da rangehen. Wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen haben, die jetzt mal nicht von der Marke unbedingt kommen, sondern vielleicht, keine Ahnung, Innovationspipeline ist nicht richtig gefüllt, man hat einen höheren Druck und spürt, dass man dort aktiv werden muss, dann ist das ein Bereich, wo man sagt, der Design Thinking Prozess ist da sehr tauglich. Der ist generell in zwei große Bereiche aufgeteilt, einmal den Problemraum und den Lösungsraum. Und da sind wir tatsächlich dann auch, wie wir vorhin über die Inside-Out- und Outside-In-Perspektive gesprochen haben, ich würde mal sagen, an diesem Design Thinking Prozess kann man auch noch einen weiteren großen Paradigmenwechsel festmachen, denn in Deutschland oder in vielen Industrien, in vielen Ländern wird dieser erste Bereich, der Problemraum, komplett und konsequent immer übersprungen. Wir sind alle gedrillt, dass wir sofort in Lösungen denken, ja. Und diesen Lösungsansatz, weil wir sind ja auch so nicht nur konditioniert, sondern eben halt auch tatsächlich ausgebildet worden in unserer Expertise, dass wir möglichst schnell, in möglichst kurzer Zeit, möglichst hochkarätige Lösungen sofort parat haben. Aber was man dabei eben halt missachtet, ist das Verständnis für den Kunden, für den man eigentlich mitunter eben Lösungen baut. Also hier ergänzt es sich jetzt ganz schön, Inside Out, Outside In, auf einer Prozessebene. Und der Design Thinking Prozess ist da wirklich ganz stellvertretend mal zu sehen. Da gehst du nämlich wirklich hin und sagst, nee, Moment, wir halten uns zurück. Wir zwingen uns nicht sofort in einen Lösungsraum einzutreten, obwohl wir alle Experten sind. Das hast du ja immer in solchen Projektteams, ne? Sondern wir zügeln uns und wir versuchen erstmal dieses Walk in the Shoes of your Customer Empathie entwickeln für die Kontexte, die Lebenssituationen, die Bedürfnisse, das, was der Kunde als Wert begreift, überhaupt zu verstehen. Ja? Dann gehen wir ins Feld, dann beobachten wir möglichst im Feld tatsächlich, also keine Ahnung, wir haben mal ein Projekt gemacht für einen großen österreichischen Schmuckhersteller, ja, dessen Namen ich leider nicht nennen darf, aber der einen großen Flagship-Store hatte, der nicht wirklich gut performt hat. Und da wurden wir dann eingeladen, das mal zu analysieren. Und es ist tatsächlich da ein reinrassiges User-Experience-Thema gewesen. Dieser Ort war fantastisch, mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgebaut. Aber er war von der Nutzung her für die Besucher nicht wirklich nachvollziehbar, sondern irritierend. Und tatsächlich so irritierend, dass es dass sich negative Gefühle einstellten und es damit natürlich weit entfernt war von einer positiven Brand Experience. Und das haben wir dann analysiert. Wir haben Methoden angewendet der qualitativen Forschung. Wir haben Shadowing gemacht, also wir sind einfach mitgelaufen. Wir haben Interviews geführt. Wir haben aber auch einfach nur beobachtet, wenn die Besucher was gemacht haben, was sie machen sollten, was sie eigentlich hätten machen sollen, dann was ganz anderes gemacht haben. Und dann die Ableitungen, die man dann da rausholen konnte, die haben dann überhaupt dazu geführt, dass man eine vollkommen neue These formulieren konnte, wie man das besser machen kann. Und das ist eben der Aufenthalt im Problemraum, den wirklich erstmal zu durchdringen, statt zu sagen, wir kommen angeritten, haben sofort eine vorgefertigte Lösung im Kopf, setzen ein aufwendiges Projekt ein, verwenden alle Ressourcen da drauf und am Ende wird es nicht besser. Ja. Und das ist, würde ich mal sagen, im Kern charakterisiert das einen wesentlichen Teil dieses Designs.
Ich denke, das ist auch so wirklich etwas Zentrales zu sagen, die Beschäftigung erstmal mit den Befindlichkeiten, mit den Problemen und aus den Erkenntnissen raus dann in Lösungsansätze zu gehen. Und ich denke, das macht sicherlich schon sehr viel Sinn. Patrick, hast du da vielleicht noch mal so ein paar Beispiele? Was haben denn Marken davon? Was ist der Nutzen dafür? Was sind Ergebnisse, die sich aus diesem strukturierten Vorgehen eigentlich ergeben?
Ja, vielleicht noch mal bei dem besagten Beispiel des österreichischen Schmuckherstellers. Da war das so, dass diese Erkenntnisse dann zu einem Ansatz geführt haben, mit dem man die Usability in diesem Flagship-Store dramatisch verbessern konnte. Und das Schöne daran ist, man testet das natürlich. Ne? Man muss das nicht sozusagen sofort mit vollem Ressourceneinsatz machen, sondern man sagt, okay, hier an der Stelle haben wir ein sogenanntes Insight gewinnen können. Wenn wir das jetzt überführen in eine Umsetzungsebene, also in den Lösungsraum, dann kann man das auch sehr skaliert, klein erstmal prototypen, testen. Dadurch ist das Risiko minimiert, die Investition ist damit auch erstmal minimiert. Und über die Erkenntnisse, die man gewinnt, führt man dann eine Skalierung ein von weiteren Maßnahmen oder mehr Tests und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, man ist sehr, sehr kontrolliert unterwegs. Bei diesem Beispiel hat es innerhalb von 3 Monaten zu einer Umsatzsteigerung über verbesserte Usability geführt von größer 25%.
Ja. Was du gerade beschreibst, du gerade beschreibst, sind ja doch immer kontinuierliche Schritte. Da frage ich mich also erstmal, heißt es auch, man muss ja immer auch mit einem Budget auch umgehen, das entsprechend portioniert und kontrolliert in so einen Prozess mit einbringen? Und wo ist auch vielleicht so ein Anfang und ein Ende von so einem Prozess? Das ist ja auch immer wichtig, ne? Dass man sagt, das ist nicht ein never-ending Development, sondern wie kann ich das dann auch so im Griff behalten, wenn man zusammenarbeitet mit dir, mit euch?
Also wir gehen, dazu habe ich 2 Antworten. Die eine Antwort ist, man kann das sehr gut im Griff behalten, indem man eben erstmal die richtige Frage findet, die man stellen muss, die vielleicht gar nicht die erste Frage oder die Frage gewesen ist, die man am Start gestellt hat. Denn oft verbirgt sich eben, wenn man den Problemraum richtig untersucht, kommt die eigentliche wirkliche Frage und die eigentliche wirkliche Herausforderung. Und dann geht man klein rein, indem man eben mit kleinen Design-Sprints eine Konzeptentwicklung macht. Auf der Basis eines Design-Sprints macht man vielleicht einen zweitägigen Design-Thinking-Ideation-Workshop, also eine Ideenentwicklung, wo man rapid und schnell Ideen entwickelt. Dann vertestet man die wiederum sofort mit nicht vielen Kunden, da wir ja qualitativ unterwegs sind bei diesen Sachen wie Design-Thinking und Design-Sprints, hat man vielleicht 3 Kunden da. Aber man hat echte Kunden vor Ort. Ne? Man bleibt nicht hypothetisch, man ist nicht annahmebasiert, sondern man arbeitet mit realen Kunden, kriegt dort ein Feedback und sagt, aha, wir hatten was ganz anderes im Kopf, siehe da, was der Kunde sagt. Und dann geht man den nächsten Schritt. Und damit komme ich eigentlich zu der zweiten Antwort. Heute, und das ist vielleicht der dritte Paradigmenwechsel, über den ich heute dann in diesem, im Rahmen eures Podcasts rede, eigentlich ist es ein nicht endender Prozess. Warum? Weil wir da draußen so derartig volatile Märkte haben. Wir haben solche Dynamik da draußen. Wir treten in das Zeitalter exponentieller Technologien ein, wo wir noch gar nicht richtig verstanden haben, was passiert, wenn ich Robotik mit künstlicher Intelligenz und Biotech verknüpfe. Ja? Diese ganzen Dinge, wie will ich die verstehen? Wie will ich da sofort Lösungen parat haben? Ich muss also eigentlich permanent wirklich in der Forschung mit einem Bein stehen. Ich muss mit einem Bein in der Entwicklung stehen und ich muss das gut balancieren. Mit modernen Methoden kriegt man das sehr, sehr kontrolliert hin und man hat die Möglichkeit, das zu skalieren. Aber das Verständnis von, so jetzt lass uns doch mal endlich die Digitalisierung mal hier ordentlich zu Ende bringen und dann Müller, Schulze, Meier, jetzt machen wir auch noch eben kurz die Transformation hinten dran und dann sind wir aber auch fertig und dann müssen wir mit dem ganzen Thema uns bitte nicht mehr beschäftigen. Das ist vorbei. Das existiert nicht mehr und das existiert auch nicht mehr im Kontext von Marke. Marke ist heute.
Aber man kann das in einzelne Schritte wirklich packen und damit hat man es auch in der Hand und kann es.
Absolut. Sehr, sehr gut sogar.
Ja, abschließend zum Ende der heutigen Interviewbereich würde mich nochmal eine Frage an euch beide interessieren. Also wir haben jetzt viel über Nutzererlebnisse gesprochen, auch wie mit Marken interagiert werden kann, was das auch für die Wahrnehmung der Marke und am Ende, du sagtest, die Erfolge eben für Erfolge mit sich bringen kann. Wenn wir jetzt nochmal so euren besten Tipp, den wichtigsten Ratschlag für die Praxis ansprechen wollte. Regina, was kannst du unseren Hörern mitgeben? Was wäre dein Tipp, dein Ratschlag?
Ja, mein Tipp würde sich wahrscheinlich ziemlich auch wieder auf Patricks Beschreibung gerade beziehen. Ich würde den Tipp geben, den ich auch meinen Studenten immer gebe, beziehungsweise auch das, was ich von ihnen fordere, dass sie einerseits eine sehr gründliche Analyse machen. Also was gibt es alles für Wissen schon zu dem Prozess, den ich untersuchen möchte, ne? Zu den Nutzern, zu der Situation, zu der Gestaltung. Ne? Was gibt es da schon für Erkenntnisse? Sich die anzuschauen und sich dann vor allem möglichst frei zu machen, wenn ich jetzt von den Nutzern was wissen möchte, was die machen und wie es denen geht, was denen wichtig ist. Sich frei zu machen von irgendwelchen Vorurteilen, Zielsetzungen, die man im Kopf hat, irgendwelche Richtungen, wo man vielleicht schon hin möchte und wirklich offene Fragen stellen. Und das ist gar nicht so einfach. Also das merke ich weil ich unterrichte das schon sehr, sehr lange und es ist nicht einfach, diese innere Freiheit zu haben, da offen reinzugehen.
Ja, danke sehr. Patrick, an dich die Frage, wichtigster Ratschlag für die Praxis.
Ich kann das schwer auf einen einzigen reduzieren, aber ich würde, also was ich heute ausgeführt habe, für mich ist wesentlich eine Offenheit, nicht nur aus der Innenperspektive die Welt zu betrachten, sondern sich davon zu lösen, konsequent aus der Kundensicht, human-centered, customer-centric, nutzenorientiert zu denken, zu handeln und die eigenen wirtschaftlichen Services, Produkte, die man dort anbietet, zu gestalten. Ja, also ich würde konsequent auf eine Outside-In-Perspektive pochen. Ich würde im Zweiten das absichern durch permanenten Research qualitativer Natur. Nicht falsch verstehen, die quantitative Marktforschung hat nach wie vor höchste Berechtigung, aber sie braucht sozusagen in den Unternehmen unbedingt an der Seite die qualitative. Und das Dritte, was Regina auch gerade nochmal gesagt hat und was ich vorhin mit den Prozessausführungen dargelegt habe, den Problemraum ernst nehmen, weil dort verbergen sich eigentlich die Golden Nuggets. Dort verbergen sich die Hinweise, die Spuren, die letztendlich großartige Services, großartige Produkte und auch großartige Marken machen. Ja? Und machen ist dann vielleicht noch mein Schlussappell. Machen, sich hinwenden, diesen neuen Methoden, diesen neuen Frameworks ausprobieren, ja, da gute Partner finden und ins Machen kommen. Ich beobachte dann doch immer wieder, dass gerade so der Backbone der deutschen Wirtschaft, die mittelständischen Firmen, sich noch schwer tun, aufzubrechen und hier Dinge auszuprobieren. Sie bleiben doch oft sehr in ihrer Komfortzone. Und das muss nicht sein, weil mit kleinen Schritten kann man da Großes erreichen.
Also mit diesem Schwung nach vorne ins Machen kommen,
ja,
haben wir eigentlich einen wunderbaren Schlusspunkt gesetzt. Und also mal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank an euch beiden.
Gerne. Ja, danke euch für die Zeit. Ich wollte euch zum Schluss noch fragen, jetzt haben wir ja über sehr spannende Themen gesprochen und eure Expertise ist ganz klar hervorgekommen. Wenn jetzt Hörer, Hörerinnen da draußen denken, boah, ich würde ganz gerne mal mit der Regina oder dem Patrick oder beiden in Kontakt kommen, wie könnte das gehen? Patrick, wie erreicht man dich am besten?
Mich erreicht man am besten über unsere Website playframe.de. Dort findet man Telefonnummer, man kann mir direkt eine E-Mail schicken, man kann auch mit mir direkt einen Termin vereinbaren für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch. Also das ist eigentlich der zentrale Ansatzpunkt oder das ist der einfachste Weg.
Alles klar. Playframe.de, das verlinken wir natürlich wieder auf unseren Shownotes unter campusmarke.de. Und gleiche Frage an dich, Regina, wie ist dein bester Kontaktpunkt?
Ja, bei mir ist es auch das Gleiche. Am besten über die Seite der HTW Berlin, also htw-berlin.de und dann nach meinem Namen dort suchen, dann kommt man auf meine Personenseite. Und da ist dann auch meine ganzen Kontaktdaten da.
Genau, Regina Fries, wir machen den Direktlink in die Shownotes. Super, und dann haben wir nämlich diese Möglichkeit auch nochmal erläutert. Und dann sagen Günther und ich herzlichen Dank fürs Interview. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Gerne, vielen Dank.
Vielen Dank. Ja. Bis dann, macht's gut.
Ade. Ciao.
Tja, Henrik, jetzt sind wir wieder alleine auf unserem Campus.
Alleine auf weiter Flur.
Weiter Flur. Sag mal, was ist denn für dich das, was du so mitnimmst?
Ja, also ich fand es ein spannendes Interview eben, vor allem die unterschiedlichen Aspekte Theorie und Praxis hat mir immer wieder gut gefallen. Aber so, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was ich so mitnehme, dann hat mir doch echt am besten gefallen, dass es wirklich darum geht, dieses Thema den Kunden bei allen Mitteln, bei allen Serviceleistungen, bei den Produktentwicklungen, alles, was man angeht, in den Mittelpunkt zu stellen. Wir nennen das immer bei uns das Thema User Centricity, oder von Inside Out zu denken, ist alles das gleiche Wort für Leute, kümmert euch darum, dass ihr wisst, was interessiert eure Kunden, Kundinnen da draußen und macht dafür die passenden Lösungen und nicht unbedingt, was denkt der Chef, was denkt der CEO, was denkt ihr selbst, sondern schaut da rein, dass es den Kunden Spaß macht. Und das Zweite, was ich spannend fand, was Regina ja sagt, ist das Thema, sich frei machen für offene und für neue Lösungen. Offen sein. Dass man halt nicht so die innere Schere im Kopf hat und sagt, na, das haben wir immer schon so gemacht und nee, das geht bestimmt bei nicht und das wollen die nicht und so weiter. Sondern da man wirklich über den Prozess, den ja der Patrick erläutert, da sich reinzubegehen, sagen, was ist es denn wirklich? Sind wir wirklich offen oder reden wir irgendjemand nach dem Mund? Also das waren meine zwei Sachen, die ich sehr, sehr spannend und hilfreich fand. Wie ging es dir denn?
Was also ich hau jetzt noch einen hinterher, einen dritten Punkt. Man könnte ihn überschreiben, sag mal, ins Machen kommen. Also fangt an zu machen. Da verbindet sich für mich Folgendes damit. Diese Prozesse, es hieß ja auch von Patrick, eigentlich ist es ein kontinuierlicher Prozess. Also never ending story. Jetzt kann man sagen, oh Gott, wie kriege ich denn das überhaupt dargestellt? Und ich finde, das Thema ins Machen gehen ist der entscheidende Punkt. Man kann nämlich diese Prozesse, diese Beschäftigung in einzelne Bausteine einteilen. Das heißt sowohl budgetmäßig als auch zeitmäßig. Und man sagt so, jetzt fange ich an mit dieser Beschäftigung, wie du das ja auch gesagt hast. Das ist für mich auch der Punkt zu sagen, man beschäftigt sich erstmal mit diesen Motivzügen, was bewegt die Leute eigentlich so und leitet es daraus dann ab. Und das kann ich in einzelne Bausteine zerlegen. Und so würde ich das eigentlich auch sehen. Das war für mich das Dritte, was wir so mitnehmen sollten. Und jetzt gibt es einen Punkt, Hendrik, da haben wir ja auch in der Vorbereitung so diskutiert drüber. Wie ist denn das jetzt, wenn du visionär nach vorne kommen willst? Also wenn man sich nur damit beschäftigen würde, mit durch Forschung, was denn die Leute gerne als Zukunftsvision hätten, dann werden sie sehr aus dem raus argumentieren, was sie für sich erhalten wollen. Und dann sind so große Sprünge nie möglich. Und das ist ein ganz anderes Feld, nämlich das Unternehmen oder meistens sind es geprägt durch Menschen. Die müssen auch Visionäre sein. Und das kann man wiederum nicht durch solche Problemgeschichten erstmal erfassen, sondern da muss jemand sein, ein Unternehmen, eine Person, die sagt, das ist der Weg dahin, das finde ich für richtig. Haben wir heute ja Beispiele von Steve Jobs bis hin zu Tesla-Fabriken, die gebaut werden, was eigentlich so gar nicht möglich ist oder sonst was.
Oder genehmigt also, ist.
Genehmigt, ja. Die Genehmigung kommt danach. Und ich finde, das ist visionär und da muss man anders rangehen, das muss man unterscheiden. Aber Unternehmen brauchen natürlich auch diese Visionäre, um weiterzukommen.
Ja, genau, also von daher, das ist nochmal eine schöne Ergänzung gewesen. Danke dir. Ja, Günther, dann sind wir durch für heute, für die heutige Episode. Wir danken wieder ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr uns treu geblieben seid. Und für alle, die nochmal nachlesen wollen zu den Kontakten, zu dem, was wir heute besprochen haben, kommt auf unseren Blog zum Podcast auf www.campusmarke.de. Unter der heutigen Episode findet ihr da sämtliche Shownotes und wir würden uns wie immer freuen über eine Rezension bei iTunes, wie euch das hier gefallen hat. Und ansonsten, Günther, sage ich bis zum nächsten Mal.
Ja, schön, dass wir uns wieder mal so getroffen haben und bis zum nächsten Mal.
Ciao.